Deutschlandfunk, Kultur heute.
Die Ente bleibt draußen. Vier Worte und viele haben das Bild der Herren Müller-Lüdenscheid und Dr. Klöbner vor Augen, die sich eine Badewanne teilen und entkleidet erst einmal miteinander bekannt machen. Das früher mehr Lametta war, beanstandet ja nicht nur Opa Hoppenstedt. Der zeitgebundene deutsche Humor Loriots ist historisch. Jüngeren vielleicht nicht mehr so leicht zugänglich. Am Ende dieser Sendung fragen wir anlässlich Loriots 100. Geburtstag, was sagt er wem noch? Zur Kultur heute begrüßt sie Michael Köhler. Angenehm. Ein Avantgarde-Klassiker, mit dem wollen wir anfangen, der Operngeschichte. Ein Avantgarde-Klassiker von 1978, das ist die Oper in zwei Akten Le Grand Macabre von Georges Ligeti. Die Staatsoper in Wien hat das in der Regie von Jan Lauwers herausgebracht. Ein barock-groteskes Todesspiel über das jüngste Gericht. Ein Theatrum Mundi, ein Welttheater vom Ende der Menschheit. Jörn-Florian Fuchs, unseren Opern- und Musiktheaterkritiker, habe ich gefragt, er hat das gesehen. Zunächst, wer ist denn überhaupt dieser große Macabre?
Es ist ein absurdes Welttheater. Der große Macabre Nekrozar, der Höllenfürst, der kommt auf die Welt ins sogenannte Bräugelland, wo das Ganze spielt. Er erklärt den Menschen nun, also es geht zu Ende und er wartet auf einen Kometen. Das passt ja auch herrlich zu Wien, das kennen wir ja von Nestroy. Man wartet auf einen Kometen und die Welt soll untergehen. Und das Problem ist aber, dass dieser Nekrozar, dass der Interesse an Alkohol hat und er wird auch wunderbar abgefüllt und verschläft die Ankunft des Kometens und deswegen leben wir alle hier heute noch. Es gibt noch ein Liebespaar, das die ganze Geschichte sowieso verschlafen hat und allerlei wahnsinnige Figuren von einem Hofastrologen bis zu einem auch durchgeknallten Herrscher. Also wirklich ein absolut ins Groteske getriebenes Stück auf einen Stoff von Michel de Gelderode, der die Vorlage dazu geliefert hat. Und das Bräugelland ist schon der Hinweis auch, dass wir es also mit einem Wimmelbild zu tun haben an Szenen, aber auch an musikalischen Einfällen vom Autohupenkonzert, das berühmt geworden ist, bis zu irrsinnigen halsbrecherischen Koloraturen, bis hin zu, ja, auf Deutsch gesagt, Furzen im Orchester. Dafür ist dann das tiefe Blech zuständig.
Also die Illusionen vom Schlaraffenland sind trügerisch. Das weiß jeder, der Bechsteins Märchen liest oder Bruegels Bilder sieht, ins verfressene, versoffene, verhurte Platz dieser Tod Nekrozar hinein. Ich versuche mir das gerade vorzustellen mit der Wiener Staatsoper und den Wiener Philharmonikern und Ligeti und Avantgarde. Geht das zusammen?
Das geht sehr, sehr gut zusammen. Ist vielleicht eine kleine Überraschung. Es spielt ja das Orchester der Wiener Staatsoper im Graben. Ist nichts anderes als die Wiener Philharmoniker, wenn sie denn im Graben der Staatsoper spielen. Das ist zunächst ein kleiner Höreindruck. Ja, da hören wir schon, es geht ordentlich zur Sache und Pablo Heras Casado, er schafft das am Pult des Orchesters sehr gut, diese ganzen Fäden, vielleicht sind es nicht nur Fäden, sondern auch Seile oder schrundige Taue regelrecht der Partitur, wirklich zusammenzuhalten, zusammenzubinden, das funktioniert ganz, ganz wunderbar und es ist ein außerordentlich gutes Sängerensemble, angeführt von Georg Niegel als Nekrozar, der diese Partie endlich auch mal singt, der gleichsam sowas wie die Brüchigkeit, eine vokale Brüchigkeit, dann doch in Klangsinnigkeit umsetzen kann. Das hört man so eigentlich sehr selten. Auch Gerhard Siegel, Wolfgang Bankel, der Siegel ist dieser Säufer Piet vom Fass, der immer wieder auftaucht. Bankel ist dieser Hofastrologe, sind toll. Und Sarah Aristidou, die spielt und singt sowohl die Chefin der Geheimen Volkspolizei wie auch die Venus und hat dort auch die ersten Koloraturen zu bewältigen.
Ein groteskes Meisterstück. Stück, darf man eigentlich sagen, vielleicht auch ein Stück verrückter Musik? Das klingt ja teilweise so, als hätte KI irgendwas aus Offenbach und Monteverdi oder Stravinsky und Schubert zusammengerührt. Ich meine das gar nicht so despektierlich, wie das vielleicht klingen mag, weil Synästhesie, also rauschhafte Formen, der Farben und Klänge, die durcheinander gehen, die waren ihnen schon wichtig, ne?
Ja, der war ja Synästhet, der Ligeti, und auf der anderen Seite hatte er eben keinerlei Tabus, wollte aber auch Musik konstruieren, die durchaus auch konstruiert ist, die also nicht jetzt irgendeine Beliebigkeit hat, und all diese Elemente spielen hier eine Rolle. Also das ist schon, wenn man sich ein bisschen drauf einlässt, und das kann man einfach, wenn die Leistungen stimmen, muss ich sagen, ist es überwältigendes Musiktheater, und das hinterlässt bei einem selber auch wirklich einen Rausch.
Bei dem Tanz auch eine Rolle spielt?
Ja, leider. Jan Lauers hat das Ganze inszeniert, hat schon mal die Popea von Monteverdi vertanzt auf eine eher banale Weise. Hier ist das große Problem, der kommt ja vom Schauspiel Lauers, mit seiner Neat Company ist er recht erfolgreich, und jetzt macht er dieses Stück erstmal mit Projektionen aus Bruegel-Bildern. Auf die Idee wäre natürlich niemand gekommen außer ihm. Und der Rest ist ein ständiges Gezappel, Vertanze, Verhampeln, es gibt Figuren, die zittern die ganze Zeit, ein Auf- und Abgehen. Es ist kaum irgendwie Ruhe. Das ist zum Teil mit großen Schauwerten verbunden, weil es halt eine große Show ist. Und am Ende gibt es dann auch stehende Ovationen vom Publikum. Das ist das Problem. Dieses Stück ist nach wie vor ein Solitär. Es ist schrundig, es ist grob, es ist schwierig zu rezipieren. Das heißt nicht, dass man da nur Anstrengungen mitbringen muss, aber es ist eben keine große Show-Operette. Und genauso inszeniert das Jan Lauers. Also da hat es die Staatsoper fertiggebracht, ein Stück szenisch so zu glätten, dass es für alle und jeden durchaus konsumierbar ist. Da würde jetzt naheliegen, dass man zum Beispiel Barry Kosky jetzt als nächstes mit Helmut Lachenmanns Mädchen mit den Schwefelhölzern etwa betraut. Dann haben wir alle wichtigen und kantigen Stücke des Repertoires irgendwie demnächst durch eine Operettenästhetik ersetzt. Kann man natürlich auch machen, wenn man es unbedingt machen will.
Scheint Kollegion Florian Fuchs aber nicht ganz so zu schätzen. Le Grand Macabre, Jan Lauers, inszeniert Ligeti an der Wiener Staatsoper. Darüber hörten wir. Björn S.C. Deigner ist Autor, Musiker, Hörspielmacher und schreibt vor allem fürs Theater. Das Stuttgarter Staatstheater hat nun sein neuestes Stück herausgegeben und uraufgeführt unter dem Titel Zeit wie im Fieber, Büchner Schrapnell. Eine Art literarische Streubombe der Zeitkritik auf dem Boden von Büchner, Personal und Texten. Da sitzen sie dann wie Leonce und Lena, die Königskinder des Kapitalismus in Stuttgart, fest, ringen um frische Luft und Erkenntnis und treffen wie bei Büchner auf tragisch skurrile Figuren. Kann Revolution noch gelingen, fragt das Stück unter anderem, das für uns Christian Gampert gesehen hat.
Kann man heute schreiben wie Georg Büchner? Soll man es überhaupt? Der Autor Björn S.C. Deigner zumindest versucht es, wenngleich mit überschaubarem Erfolg. Er hat sich in Büchners Sprachgestus gut eingelesen und nennt sein Stück ein Büchner-Schrapnell, was insofern stimmig ist, als das nach seinem Erfinder Henry Shrapnel benannte Geschoss für seine aus kleinen Kugeln bestehende verheerende Streuwirkung bekannt ist. Im Theater aber ist es meistens von Vorteil, ein genaues Ziel zu verfolgen und nicht nur einfach so in die Gegend zu ballern. Deigner und mit ihm der an der Stückentwicklung beteiligte Regisseur Zino Wey lassen zwei diffus unzufriedene Figuren aus dem Stuttgarter Kessel durch die Stadt wandern. Sie heißen Lena und Julie, also wie die Königstochter aus dem melancholischen Büchner-Lustspiel Leonce und Lena, und wie jene Julie, zu der der zweifelnde Revolutionär Danton sagt, er liebe sie wie das Grab. Das hat auf die Psyche der beiden Frauen aber wenig Einfluss. Wir sehen in Stuttgart die beiden schwarz gewandeten Schauspielerinnen Silvana Krapatsch als etwas vorsichtigere Lena und Paula Skorupa als etwas aufmüpfigere Julie. Sie resonieren in ziemlich allgemeiner Form über gesellschaftliche Missstände und eigene Hilflosigkeiten, wobei Björn Deigners von Büchner entliehener Sprachgestus sich auf Dauer als ziemlich schwammig erweist.
Wenn ich auf die Straße trete, dann gibt es nichts, was zwischen den Menschen hin und her geht. Leichte Gedanken, wilde Träume, allesamt zu Grabe getragen in diesem seltsamen Land.
Es ist eher nicht die Entschlossenheit des hessischen Landboten und seines Autors, die diesen beiden Frauen eigen ist. Es ist eher der ins Priesterliche gewendete Weltschmerz der Fridays for Future-Bewegung, in der Hauptsache ja eine Bewegung gut betuchter Gymnasiastinnen. Im angeblich fiebrigen Kosmos der beiden Hauptfiguren, der auf der Bühne aber mehr eine frugal-pietistische Brecht-Attitüde annimmt, treten nun meist in dreifacher Ausfertigung angepasste Figuren auf, die oberflächlich etwas mit Büchners Werk zu tun haben. Weil weite Teile der Weltbevölkerung unter Hunger leiden, gibt es drei schwäbische Brezelbäcker, die um die ökologische Reinheit des Teigs besorgt sind. Ebenso eine Ärztlerin, die den Wojciech aber eher nicht behandeln könnte, weil sie esoterisch orientiert ist. Könige gibt es auch, Menschen, die Krieg führen und sich bereichern, Showstars, die als langhaarige, dressierte Pferdchen allerlei Kunststücke vorführen. Und hinter den städtischen Betonkübeln mit Zierbüschen lauert der deutsche Michel, der uns wissen lässt: Ich sehe jeden, der nicht in die Straße gehört, ich erkenn's am Gang. Weil das alles keinerlei Handlung in Gang setzt, sondern die performative Selbstreflexion der frustrierten Julie und Lena Hauptanliegen der Inszenierung bleibt, müssen nun ein präpariertes Klavier und eine Windmaschine zur symbolischen Aufrüstung des Abends herhalten. Das selbstspielende Klavier gibt neben Popsongs auch die Gedanken sind frei zum Besten. Da kann man sich nur, und die Lena der Paula Skorupa tut das auch, innerviert auf die Tasten schmeißen, um ein wenig Dissonanz zu erzeugen. Das Anwerfen der Windmaschine hat zur Folge, dass auch dem Publikum der Wind der Geschichte nun direkt ins Gesicht weht, als wären die derzeitigen Verwerfungen in Ukraine und im Nahen Osten nicht genug. Julie und Lena aber leiden vor allem an der Gleichgültigkeit ihrer Mitmenschen, die sich gegen die unseligen Zeiten nicht auflehnen.
Und dann will auch ich eine Kerbe in diese Welt schlagen, auf das sie zittert und das der ganze alte Muff der Verstrickung von dieser Welt abfällt, als wären es nur Staubflusen gewesen.
Dem Autor Björn Daigner ist zugute zu halten, dass er sich um den gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgt und spürt, dass auf vielen Feldern Veränderung angesagt wäre. Das wird aber nicht genau benannt. So bleibt dieser Abend leider eine Etüde in Selbstbetroffenheit.
Sagt Christian Gampert über einen Büchner-Schrapnellabend am Staatstheater Stuttgart unter dem Titel »Zeit wie im Fieber«. Der Preis für Verständigung und Toleranz, um den es jetzt geht, wurde gestern Abend im Jüdischen Museum in Berlin verliehen. Einer der beiden Preisträger ist der Diplomat Wolfgang Ischinger. Den Namen kennen wir. Er hat von 2009 bis 2022 die Münchner Sicherheitskonferenz geleitet. Er verbindet die hohe Kunst der Diplomatie mit dem Anspruch, zu einer friedlicheren und damit sichereren Welt beizutragen, so begründete die Jury die Preisverleihung. Hören wir Matthias Bertsch über eine Preisverleihung in bewegten Zeiten, die sehr politisch ausgefallen ist.
Wolfgang Ischinger habe die Gabe, komplizierte Dinge in klaren Worten ausdrücken zu können, begann Ronald Lauder seine Laudatio auf den ehemaligen Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Doch dann kam der Präsident des Jüdischen Weltkongresses schnell auf den für ihn zentralen Punkt: den Terror der Hamas und die anti-israelischen wie antisemitischen Proteste in Deutschland.
The Jewish people are so grateful for Germany's strong support of Israel.
Die Juden sind für die deutsche Unterstützung Israels sehr dankbar. Aber wenn wir sehen, was auf den Straßen passiert, dann betrifft uns das nicht nur, sondern macht uns ungeheure Angst. Zum ersten Mal seit Ende des Zweiten Weltkrieges fühlen sich viele Juden hier nicht mehr sicher. Die Themen fehlende Solidarität mit Israel und den Juden sowie Antisemitismus zogen sich wie ein roter Faden durch die Preisverleihung. Die Situation sei schwer erträglich, machte Hetty Berg schon in der Begrüßung deutlich. Die Direktorin des Jüdischen Museums zitierte offen antisemitische Sprüche von Schülern, doch diese seien nur die Spitze des Eisbergs. In Universitäten oder der Kulturszene äußere sich der Antisemitismus versteckter. Hier würden die Juden für Rassismus, Kolonialismus und Kapitalismus verantwortlich gemacht.
Aus den angesprochenen Milieus hört man nur selten explizite antisemitische Äußerungen. Es gibt auch durchaus, wenn auch eher förmliches, Mitgefühl der jüdischen Opfer, die allerdings häufig nur als Teilgruppe aller Opfer von Gewalt genannt werden. Was ich als strategisches Schweigen beschreibe, ist vielfach einfach eine verkappte Form des Antisemitismus.
Auch der Historiker Jan Leonhard, der die Laudatio auf die zweite Preisträgerin, die Gründerin der gemeinnützigen Convoco-Stiftung, Corinne Flick, hielt, warnte vor einer Wiederkehr der Geschichte.
Was den November 1938 und den Oktober 2023 miteinander verbindet, das ist nicht nur die unerträgliche Gewalt gegen Juden, eben weil sie Juden sind, sondern ebenso die Ignoranz und Empathielosigkeit als Reaktion.
Wie Leonhard erinnerte auch Wolfgang Ischinger an die Abstimmung in der Generalversammlung der Vereinten Nationen vor 2 Wochen. Während Israel die Forderung nach einer sofortigen Waffenruhe im Gazastreifen ablehnte, enthielt sich Deutschland.
Es kann und darf für Deutschland, wenn es um das Verhältnis zu Israel geht, keine Enthaltung geben.
Wenn Deutschland es mit dem Existenzrecht Israels als Teil seiner Staatsräson ernst meine, sollte der Bundestag in den kommenden Wochen über die Bedeutung dieses Bekenntnisses diskutieren und einen entsprechenden Beschluss fassen, so der Diplomat.
Das war die Preisverleihung aus Berlin. Wir kommen jetzt zu einem anderen Ereignis aus der Literaturwelt. Als der syrische Dichter Adonis in der Frankfurter Paulskirche 2011 die Goethe-Medaille bekam, da ging ein leises Raunen durch die leeren Reihen und man hörte hessische Stimmen, die sagten, das muss ja wohl ein unbekannter Autor sein, weil so wenig Besucher da waren. Bis 2021, da war Abdulrazak Gurnah in Deutschland auch keinem großen Publikum bekannt. Das ist inzwischen anders. Er hat vor 2 Jahren den Literaturnobelpreis erhalten und seine Bücher sind auf Deutsch erschienen. Romane über Flucht, Migration und kolonialistisches Erbe sind das, untermauert mit biografischen Elementen des Autors. Der auf Sansibar geborene Gurnah lebt in England. Er hat die traditionelle Schillerrede nun in Marbach am Neckar gehalten und sprach über Kolonialverbrechen, Verantwortungsübernahme, Respekt und empfahl Deutschland, sich seiner Kolonialgeschichte zu stellen. Der Freiheitsdichter Schiller bedeutet ihm viel, weiß Katharina Thoms zu berichten.
Das Publikum in Marbach am Neckar im Deutschen Literaturarchiv wartet ehrfürchtig, als der ruhige, freundliche Mann ans Rednerpult tritt. Und er beginnt erstmal mit einem Zwinkern seine Rede. Als man ihn angefragt habe,
"Would you be interested in doing this?" I thought, "Yes, of course. I'd never been to Marbach. If nothing else, that's a good reason to go."
Na klar, dachte er, in Marbach war ich noch nie, das ist doch ein guter Grund. Aber auch, um Schiller zu gedenken. Ironie ist wichtig bei Abdulrazak Gurnah, um dann immer wieder ernst zu werden in den nur 20 Minuten seiner Schillerrede. Gurnahs persönlicher Blick auf das Erbe des Kolonialismus, die historische Verantwortung und was das in seinen Werken mit Friedrich Schiller zu tun hat.
I first came across Schiller and his work in the aftermath of the revolution in Zanzibar.
Zum ersten Mal kam er nach der sozialistischen Revolution in Sansibar mit Schiller in Berührung, als die britischen Koloniallehrer verschwinden mussten und die aus den sozialistischen Bruderstaaten kamen.
The DDR-Contribution to our well-being did not stop with teachers. They also took charge of the security department.
Die DDR übernahm die Verantwortung für die Sicherheitsbehörden und natürlich wurden mit der sozialistischen Bürokratie auch die Reisebeschränkungen importiert, so Gurnah, aber eben auch
they also opened a library.
Mit Büchern, die sein Leben und Schreiben prägen sollten.
By, among others, Schiller.
Widersprüche. Wieder von den Deutschen, wieder in seiner Heimat. Die Deutschen als Unterdrücker und Dichtervolk gleichermaßen. Zwischen Anmaßung und Rassismus. Gurnahs Motiv auch in seinem Roman Nachleben, Afterlives. Die brutalen Kolonialkriege im sogenannten Deutsch-Ostafrika und der schillerliebende deutsche Offizier. Gurnah hatte sich 53 Jahre später beim Schreiben des Romans daran erinnert, wie er als 15-Jähriger selbst Schiller las.
This had some bearing on the way I imagined the German officer in Afterlives.
Der Oberleutnant im Roman, ein Vertreter einer grausamen Ideologie, aber weit entfernt davon, sich dagegen aufzulehnen, so Gurnah. Stattdessen bringt er einem jungen Askari, einem Söldner in der Armee der Deutschen, die deutsche Sprache bei, damit der Schiller lesen könne.
I wanted the German officer in Afterlives to be this figure of silent inarticulate division.
Um den Zwiespalt zwischen brutalem Kolonialherrn und Schillerliebhaber auf die Spitze zu treiben, ließ er ihn auch noch ausgerechnet aus Schillers Geburtsstadt Marbach am Neckar kommen. Also passender geht es nicht für eine Schillerrede. Gurnah blieb aber nicht nur in der Welt der Literatur. Bei seiner Kritik am deutschen, am britischen Kolonialismus wurde er deutlich. Eine Kolonie sei immer ein Polizeistaat gewesen.
Was a police state. Governed by decree and wherever expedient by violence.
Und was in Deutschland verboten war, war in den deutschen Kolonien erlaubt. Die Deutschen hätten das auf die Spitze getrieben.
German colonial practice in Africa took this to an extreme.
In den Geschichten seiner Kindheit auf Sansibar wurden die Deutschen zu einem Mythos der Grausamkeit, erzählt Abdulrazak Gurnah. In den Geschichten seines Großvaters, der die Kolonialzeit als Lastenträger in der deutschen Armee erlebt hatte.
Most memorably, he had many stories of the ferocity of the African mercenaries and the brutal discipline of their German officers.
Von der Grausamkeit afrikanischer Söldner und den brutalen Strafen deutscher Offiziere habe nicht nur der Großvater erzählt. Hunderttausende Menschen wurden umgebracht in gerade mal 30 Jahren Kolonialherrschaft, durch Kriege, durch gezieltes Aushungern, was in Deutschland kaum bekannt, verharmlost, vergessen sei. Bedauerlicherweise, sagt Abdulrazak Gurnah.
It is indeed regrettable that the tragedies inflicted on the people of East Africa as a result of European rivalries are belittled and forgotten, not forever.
Erst vor zwei Wochen hat Bundespräsident Steinmeier bei einem Besuch in Tansania um Vergebung gebeten für deutsche Kolonialverbrechen. Die historische Verantwortung für das Unrecht zu übernehmen sei der erste Schritt zur Versöhnung, glaubt Abdulrazak Gurnah.
I do believe that accepting responsibility for wrongs is the first step towards both understanding and reconciliation.
Abdulrazak Gurnah im Beitrag von Katharina Thoms. Er hat die Schillerrede in Marbach gehalten. Jede Zeit, jedes Land hat ja bekanntlich seine Komiker. Ein Heinz Erhardt, sagen wir mal, gehört in die Wirtschaftswunderrepublik und ein Loriot hat manchen Deutschen vielleicht erst Richard Wagners Ring-Tetralogie nahegebracht, weil er den Ring an einem Abend zusammenfasste. Das zeigt schon die bürgerliche Bildungsherkunft dieses Komikers, der auch wusste, was prüde Zeiten sind und wie sich die Menschen oft schwer tun, einander näher zu kommen. Wenn Konvention auf informelle Situation trifft, dann kommt eben was Komisches raus. Die Ente bleibt draußen, sagen die beiden badenden Herren. Herr Müller-Lüdenscheid hatte im Zeichentricksketch das Wasser abgelassen, das Dr. Klöbner eingelassen hatte. Loriot ist eben auch eine Art des kommunikativen Wasserablassens und Untertauchens, deutsch, bissig, förmlich. Günter Keindelsdorfer fragt, wer kann heute an Loriots 100. Geburtstag darüber lachen, wer nicht?
Bertha!
Ja?
Das Ei ist hart.
Ich kann meinen politischen Standpunkt in wenige Worte zusammenfassen. Erstens, das Selbstverständnis unter der Voraussetzung. Zweitens, und das ist es, was wir unseren Wählern schuldig sind. Drittens, die konzentrierte Beinhaltung als Kernstück eines zukunftweisenden Parteiprogramms.
Hollerie, du Dödel-Dee,
das genügt.
Unvergängliche Klassiker deutscher Lachkultur. Der Kabarettist Dirk Stiermann, Jahrgang 1965, ist wie Millionen andere mit der Loriot'schen Hochkomik aufgewachsen.
Na, Loriot war halt jemand, auf den man sich in der Familie einigen konnte, sowohl Elterngeneration als auch Kindergeneration, dass wir ihn lustig fanden. Also wir fanden ihn immer alle wahnsinnig sympathisch.
Hildegard, ich möchte Ihnen heute etwas sagen. Ich möchte Ihnen sagen, dass ich mehr als bloße Sympathie für Sie empfinde. Mehr als Freundschaft.
Sie haben da was im Mund.
Ja, hatte Loriot was Harmloses. Es gibt so eine Kritik an ihm, ne, die so sagt, das ist eigentlich nicht wirklich kritisch, das hat keinen Biss, das ist auch nicht politisch genug.
Der Potsdamer Medienhistoriker Christoph Klaassen.
Ja, ich glaube schon, dass Loriot ein bürgerlicher Satiriker war. Das kann man, glaube ich, wirklich sagen. Seine Beschreibungen, sein Humor bezieht sich auf eine bürgerliche Gesellschaft. Auf die bürgerliche Gesellschaft der Bundesrepublik, nicht der DDR.
Ich hätte gern für zwei Personen, für Siegfried am Donnerstag.
Donnerstag ist ausverkauft, Siegfried ist heute, Donnerstag ist Martha.
Aber den Drachen hätte ich doch ganz gern gesehen.
Wir lieben Opern mit Tieren.
Den Loriot'schen Humor kann man in seiner ganzen Subtilität wahrscheinlich nur würdigen, wenn man mit den Codes bildungsbürgerlichen Gebarens der Bonner Republik vertraut ist. Das sind viele Menschen heute nicht mehr. Insofern wirkt der eine oder andere Loriot-Sketch vielleicht schon etwas angestaubt.
Fräulein Dinkel!
Sie haben gerufen?
Ja, bitte setzen Sie sich. Heute sind es auf den Tag genau...
Tag genau?
Nicht mitschreiben. Heute sind es auf den Tag genau 15 Jahre, dass Sie für mich tätig sind. Korrespondenz, Ablage, Sekretariat.
Dass Sie daran gedacht haben?
15 Jahre. Und darum erlaube ich mir, Aus diesem Anlass, darum würden Sie mir eine Freude machen, darauf mit Ihnen anzustoßen.
Nein, dass Sie daran gedacht haben, Herr Direktor.
Geht das noch in Zeiten flächendeckender MeToo-Sensibilisierung? Ein Sketch, in dem ein Firmenchef seine Sekretärin mit Fräulein anspricht, um sie anschließend auf täppische Weise zu verführen versucht? Man müsse bestimmte Aspekte der Loriot'schen Hochkomik aus ihrer Zeit heraus verstehen, meint die Berliner Film- und Fernsehhistorikerin Gerlinde Watz. Die Art und Weise, in der der Humorist Kommunikationsprobleme zwischen den Geschlechtern thematisierte, habe in jedem Fall etwas Zeitloses.
Der Loriot'sche Humor veraltet nicht. Das außen herum veraltet diese Sprache von Fräulein, wie man angezogen ist, diese Höflichkeit. Aber dieses grundlegende Problem des Missverständnisses zwischen Mann und Frau passen nicht zueinander, das wird immer komisch sein.
Dennoch sind manche Humorprodukte aus dem Hause Loriot deutlich schlechter gealtert als andere. Ein jüngeres Publikum zum Beispiel wird vieles gar nicht mehr so lustig finden, etwa bestimmte Geschlechterklischees, die Loriot bediente. Andererseits darf man festhalten, vieles, was der Lachwerkstatt des preußischen Bajazzo entsprang, wird wohl auch die Nachwelt für alle Zeiten der Kategorie Grenzgenial zurechnen.
Holleri, du Dödel-Di, diri-diri-dudel-dö.
Danke. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder am Donnerstag um 15.30 Uhr.
Hier kommt aber noch was. Die Kulturmeldung von heute hat Mascha Drost zusammengefasst.
Am Anfang der abendländischen Philosophie stand das Gespräch, die dialogische Auseinandersetzung. Die Welt zu verstehen, den Menschen zu verstehen, zu allumfassender Erkenntnis zu gelangen. Das sokratische Ideal scheint heutzutage einen Reiz verloren zu haben. Denn mit wem wird geredet? Mit Menschen, die nicht der eigenen Meinung sind? Mit dem Gott sei bei uns? Für viele heutzutage eine Zumutung. Man verschanzt sich in unüberwindlichen Meinungsgräben und immer schwieriger wird es, über komplizierte Dinge wie zum Beispiel Kriege, Konflikte zu debattieren, auch weil es uns an wichtigen Informationen darüber fehlt. Der Philosoph Michael Andrik hat sich in einem neuen Buch dazu Gedanken gemacht und im Deutschlandfunk Folgendes gesagt.
Das Reden über Krieg ist das schwerste Gespräch, was uns überhaupt auferlegt werden kann als Mensch. Was ist denn Krieg? Krieg ist die offizielle Suspendierung der Zivilisation und der Mitmenschlichkeit. Das ist keine Kleinigkeit. Das Problem ist nur, es gibt mehrere Probleme, aber das erste ist, die Informationen, die wir im Krieg bekommen, sind nicht verlässlich. Es gibt keine unabhängige Quelle. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob wir uns überhaupt aufgrund von realistischen Informationen ein Bild über den Krieg machen können. Und dann ist es natürlich hochproblematisch, wenn wie in Deutschland und in anderen Ländern am Anfang eines neuen Krieges offensiv eine moralische Bekenntnispose verlangt wird, zum Beispiel von Kulturschaffenden. Haben Sie sich nicht genug distanziert von Diktator XY, dann können Sie leider Ihre Oper nicht mehr aufführen. Das ist natürlich eine katastrophale Gesprächskultur, die jede Detailinformation verhindert.
Meint der Philosoph Michael Andrik. Das ganze Gespräch mit ihm finden Sie in der DLF-Audiothek-App. Und hier unser täglich Dokumenta-Bulletin. Die israelische Künstlerin, Philosophin und Psychoanalytikerin Bracha Lichtenberg-Ettinger, die über die kuratorische Leitung der nächsten Dokumenta mitentscheiden sollte, ist aus der Kommission zurückgetreten. Das meldet der Spiegel. Ettinger hatte offenbar im Vorfeld vergeblich darum gebeten, die Entscheidungsfindung angesichts der Situation im Nahen Osten zu verschieben und sich dann entschlossen, aus dem Gremium ausscheiden zu wollen. Die Kunstwelt, wie wir sie uns vorgestellt haben, sei zusammengebrochen und zersplittert, so Bracha Lichtenberg-Ettinger, demnach unter dem Eindruck des Massakers vom 7. Oktober in Israel. Was, fragte sie, könne die Kunst in unseren dunklen Zeiten bringen? Ja, eine Antwort, eine profane: Geld zum Beispiel. Der internationale Kunstmarkt war jahrelang rekordverwöhnt und schien sogar die Pandemie relativ unbeschadet überstanden zu haben. Doch jetzt drücken die Kriege und Konflikte der Welt auf die Stimmung. Von einer Rekalibrierung, einem weicheren Markt und einer geringeren Tiefe bei den Bietern spricht Drew Watson, der bei der Bank of America für Kunst zuständig ist. Gerade bei jüngeren Künstlern seien die Bieter momentan maßvoller. Nicht zuletzt deswegen dringen die Auktionshäuser immer weiter in andere Bereiche außerhalb der Kunst vor. Sneakers und Handtaschen etwa. Dafür hilft es, dass ihre Auktionen spätestens seit der Pandemie dank Livestreaming via Internet und sozialen Medien Millionen Menschen auf der ganzen Welt erreichen.
Die Kulturmeldungen waren das mit Mascha Drost am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Kühler dankt für Ihr Interesse daran. Gleich hören Sie die Informationen am Abend. Ein Thema dort natürlich erst einmal der Bericht über die aktuelle Lage in Nahost. Ihnen einen guten Abend.